Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und heute möchte ich das Thema behandeln, bleibe auf dem Weg. Es ist so wichtig, dass wir den Weg finden und den Weg gehen. Der Weg ist schmal, es gibt ja zwei Wege nach der Bibel, der breite und der schmale Weg. Bleibe auf dem schmalen Weg. Und das ist nicht einfach, das ist eine Gratwanderung. So ein Berg, du kannst nach links abfallen und dann nach rechts abfallen. Also ist nicht so einfach. Verlass den Weg nicht, den guten Weg, den schmalen Weg. Bleib auf dem Weg, ist meine Botschaft. Mittwoch habe ich ein gutes Wort gehabt, Ursache und Wirkung. Ich könnte heute noch weitermachen an dem Thema Ursache und Wirkung. Bleibe aber in der göttlichen Ordnung, lebe ja das Leben, das Gott uns vorgezeichnet hat durch Jesus Christus. In 1. Korinther Kapitel 14, Vers 40, da lese ich, alles geschehe anständig und in Ordnung. Gott ist ein Gott der Ordnung. Wenn wir mit Gott leben, leben wir ordentlich. Da passiert das ganze Leben, was wir machen, das ist voller Ordnung, nach den Gesetzen Gottes, nicht nach den Geboten, du sollst nicht. Nein, ich lebe ordentlich, wie es sich gehört, was anständig ist, was normal ist. Alles geschehe anständig und in Ordnung. Du hast Jesus gefunden, geh mit Jesus jetzt. Er ist dein Freund, dein Partner, dein Wegbegleiter. Hier geht es in 1. Korinther 14, Vers 40, ist zwar um den Gebrauch der Sprachen, der Zunge, also fremden Sprachen erfüllt vom Heiligen Geist. Wir haben Pfingsten, sie sprachen, wie der Geist gab, auszusprechen, aber nicht wirres Zeug, sondern anständig, und dass eine Auslegung ist, dass es verständlich ist und dergleichen. Ja, und den Dienstgaben, wie dient man Gott? Weil Gott in seiner ganzen Schöpfung ein Gott der Ordnung ist, er verteilt seine Gabe auch ordentlich, der eine kriegt das, der andere kriegt jenes, und so jeder hat etwas in seinem Leben, wie er Gott einsetzen kann. Und es gibt ganz verschiedene Dienste, und wenn jemand ein Wort von Gott bekommt, sollte warten, bis der eine fertig ist und dann der nächste. Verstehst du, Gott ist kein Chaot. Bei Gott geht es alles ordentlich zu. Der Heilige Geist ist auch kein Chaot. Er verwirrt niemand. Er bringt niemand durcheinander. Das ist der Heilige Geist. Also bleibe auf dem Weg. Du hast den Weg gefunden und dann lebe weiter. Egal was da kommt, lass dich nicht durcheinander bringen und verwirren und beunruhigen. Bleibe als Christ immer normal. Immer cool, verstehst du? Du gehst deinen Weg unbeirrbar, fröhlich deine Straße. Bleibe natürlich auch als Christ, obwohl du geistlich bist und das übernatürliche Leben in dir hast, Christus in dir hast. Lebe natürlich. Du bist hier auf dieser Erde. Bleib auf dem Teppich. Bleibe ausgewogen. Bleibe ausgeglichen. Bleibe ruhig. Spinn nicht, dreh nicht durch. Viele Menschen, die drehen durch, verstehst du, denken, jetzt ist der Heilige Geist mich übernommen. Jetzt lasse ich mich einfach laufen. Bleibe mit beiden Beinen auf dem Boden, gehe den markierten Weg, und wir haben von der Bibel Leitplanken, was richtig und was falsch, was gut und was verkehrt ist. Und du ersparst dir so viele Umwege, wenn du mit Gott gehst, den ordentlichen Weg, den er dir gezeichnet hat. Und jeder hat das Programm Gottes in sich. Jeder Einzelne hat das Programm Gottes in sich. Viele, die lassen sich einfach nur treiben, so mit dem Strom, ich schwimme. Ich werde heute über den Strom sprechen. Aber weißt du, auch der Heilige Geist geht in Bahnen, ja, im Kanal, verstehst du, geht seinen Weg. Ist nicht nur eine Überschwemmung, verstehst du, dass alles unter Wasser steht. Nein, der Heilige Geist will uns leiten und lenken. Viele Fromme schlenken einfach hin und her, machen mal das, mal das, mal das, mal jedes. Nein, Gott ist ein Gott der Ordnung. Was er einmal gesagt hat, das stimmt. Und bei dem bleibe, lass dich nicht verwirren, heute so und morgen so. Nein, wenn Gott dich führt, dann führt er dich ja ohne Unterbrechung, keine Irrwege, keine Holzwege oder welche Wege auch immer. Bleib auf dem Weg, ist mein Thema heute. Viele leben in einer Unordnung, können nicht mehr vernünftig schlafen. Das ist auch schon eine Unordnung, wenn du nicht mehr richtig schlafen kannst. Verstehst du, wenn du fantasierst und sinnst und was auch immer ist. Der Heilige Geist wird dich nicht unterbrechen. Wenn der Heilige Geist über dein Leben kommt, dann sprichst du in der Muttersprache, dann bist du ein Original, dann kommst du zu deinem Original wieder zurück. Er wird dich nicht irritieren, der Heilige Geist. Er wird dich leiten und er wird dir Gewissheit geben, dass du mit großer Überzeugung und Gewissheit deinen Weg gehst. So wie Petrus am Pfingsten, er trat auf und er sagte in großer Gewissheit, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Der Heilige Geist führt uns in die Heiligung, in die Heilung, was es auch alles ist. Ich kann das jetzt nicht erklären, vielleicht später das irgendwann. Der Heilige Geist beugt vor. Vorbeugen ist besser als Heilung. Deshalb erwartet uns im Voraus, was da kommt, ist prophetischer Geist. Und wir sollen auf den Heiligen Geist hören, was die innere Stimme uns sagt. Es ist so wichtig, höre auf deine innere Stimme, auf dein Herz. Es gibt also, wenn der Heilige Geist uns leitet und dergleichen, da sorgt er vor. Zur Vorsorgemaßnahme ist besser als Wiederherstellung nachher, als Neuerstellung oder ja, alle Regelungen nachher. Vorbeugung ist besser. Der Heilige Geist will dich normal führen. Also ich lasse mich vom Heiligen Geist nicht unterbrechen. Ich mache die Arbeit genauso weiter wie bisher und der Heilige Geist wird mich schon leiten, umleiten. Plötzlich geht das nicht. Plötzlich wehrt uns der Heilige Geist, wie beim Paulus, verstehst du, der Geist Gottes wehrte. Und dann haben sie gebetet. Was sollen wir machen? Und dann haben sie den Ruf bekommen, nach Mazedonien zu gehen. So nach, und sie sind gegangen. Ohne zu groß zu wissen, was da alles noch kommt und erwartet. Weißt, wenn wir Gott dienen, wir sollen weiter dienen, wie bisher, wir sind bestellt für die Arbeit und wir tun die Arbeit, bis Gott uns abbestellt, abruft oder wie auch immer. Gott ist ein Gott der Ordnung. Ich lese nochmals 1. Korinther Kapitel 14. Da heißt es, wenn jemand in einer Zunge spricht, also fremde Sprachen, durch den Heiligen Geist, wie der Heilige Geist gibt, auszusprechen, auch Weissagen, das ist also, was ich jetzt hier tue, ich weissage, ich predige, ich lege das Wort Gottes aus, was der Heilige Geist irgendjemand gegeben hat, hier in der Bibel oder wo auch immer und mir, vielleicht in der Andacht, ich lege das Satz aus. Wenn jemand in einer Zunge spricht, so sollen es zwei oder höchstens drei sein, ist ganz arg wichtig. Wir müssen sehen, wir sind im Osten, wir sind nicht in Deutschland, im Westen. Das Wort Gottes wurde im Osten geschrieben, also in Palästina, in Israel. Und dort ist so, dass in einer Synagoge oder in einer Gemeinde auch früher, in den Urgemeinden, da sprachen zwei, drei Leute, da predigte nicht nur einer, wie ich jetzt hier mache, sondern da sprachen zwei, drei Leute. Auch in Russland, in der orthodoxen Kirche oder in der ja, Pfingstgemeinde, der Untergrundgemeinde, auch immer wieder da sitzt einer vorne, der die Gemeinde leitet, und dann sagt er, du predigst jetzt nachher, verstehst du, und der Nächste wird dann aufgerufen, der hat auch ein Wort, was vom Herrn bekommen, und die bringen so nacheinander. Und deshalb sagt auch die Bibel hier, einer oder zwei oder drei sollen hier sprechen, jeder der Reihe nach, und einer soll dolmetschen oder auslegen. Wenn aber einem anderen, der daneben sitzt, etwas offenbart wird, soll der Erste schweigen. Also Gott ist ein Gott der Ordnung, dass nicht alle durcheinander sprechen und babbeln. Ordnung ist sehr wichtig, dass wir auch die Gaben gebrauchen, die Gott uns gegeben hat, dass wir mit den Gaben dienen. Und jeder hat seine bestimmte Gabe. Da ist keiner der Unbegabte in der Gemeinde Jesu. Und einer nach dem anderen, eins nach dem anderen, sie sollen dienen einfach. Gott will, dass wir erfolgreich wirken, dass wir ein Segen sind und dass der Segen fließt und funktioniert. Deshalb einer nach dem anderen. Also mir hat es sehr gut gefallen, im Osten, also in Russland zu predigen oder in der Untergrundkirche. Ja, da kommst du rein, du hältst deine Predigt und es ist sehr schwierig zu predigen. Weißt du, der Erste, wo anfängt, das ganz leicht. Aber dann der Zweite, der muss sich dem anschließen wieder und da weitermachen, wo der Erste aufgehört hat. Und das ist nicht immer einfach so. Aber geistgeleitete Menschen können das. Geistgeleitete Menschen können, die haben gelernt, auf den Heiligen Geist zu hören, nicht irgendeinen Quatsch zu erzählen, sondern wie der Geist Gottes gibt, auszusprechen. Nur nebenbei, der Heilige Geist braucht bis heute noch immer einen Kanal, ein Flussbett oder einen Sender. Und da wird die Gemeinde gestärkt und aufgebaut. Der eine kriegt das und der andere kriegt das. Und der eine hat diese Funktion und der nächste hat die andere Funktion in der Gemeinde. Nicht alle predigen, die anderen hören zu, die anderen ermutigen die anderen oder unterstützen andere und beten für die anderen. Viele sind kritisch und unwissend gegenüber dem Wirken des Heiligen Geistes. Es ist so viel Unwissenheit unter dem Volk Gottes. Schon am Pfingsttag, da machten sich schon die Leute lustig. Was soll aus dem werden vom Wirken des Heiligen Geistes? Wofür das hin, wenn wir alle in Zungen sprechen, wenn das passiert, weissagen und diese elf auftreten und predigen, der eine predigt in der Ecke, der andere in jener Ecke, in der großen Gemeinde bei 3000 Leuten, denkt mal, verstehst du, sie haben keinen Lautsprecher früher gehabt. Dann predigt er in der Ecke, in dem Winkel oder der andere in dem Winkel. Petrus und die elf traten auf und der eine predigt das, aber die predigen alle eins und dasselbe. Es geht immer um Jesus. Der Heilige Geist, wenn der wirkt, es geht immer um Jesus und sonst nichts. So, wir sollen uns vom Heiligen Geist führen lassen, aber viele haben gar keine Ahnung, was das ist. Wo soll das noch hinführen, wenn jeder anfängt zu predigen, wenn jede Mutti und jeder Opa und jeder, ja, dynamische Mensch, verstehst du, der die Gabe, das Charisma des Redens hat. Heute, 2000 Jahre später, sehen wir, wo das hinführt, zur Bildung der Gemeinde Jesu. Wir sollen uns einander ermutigen. Das ist unser Dienst. Ich ermutige euch, ihr ermutigt mich wieder auf irgendeine Art und Weise. Die Gemeinde Jesu wird gebildet. Aber was ist die Gemeinde Jesu? Es ist nicht die katholische Kirche, es ist nicht die evangelische Kirche, es ist keine freie Kirche, es ist gar nichts. Die Gemeinde Jesu ist im Himmel angeschrieben. Und nur der liebe Gott weiß, wer zur Gemeinde Jesu gehört. Nur der liebe Gott weiß es. Und die Gemeinde wird zugerüstet. Manchmal durch ein Zeugnis, durch ein Lied oder durch ein Gebet. Da musst du nicht immer predigen, du betest. Aber du betest genau das, was vielleicht die Not von dem anderen ist. Ich weiß nicht, ob du schon sowas gesehen und entdeckt hast. Was die katholische Kirche gemacht hat, die sind sehr schlau gewesen. Sobald irgendwelche Aufbrüche des Geistes waren, da wurde ein Orden verpasst. Verstehst du? Der Franziskanerorden, der Benediktinerorden und so weiter. Oder dann wurde gleich ein Kloster gegründet. Oder was später passierte, da man versuchte es zu kanalisieren, da hat man eine Staatsreligion gemacht, Klöster gebildet, Orden gebildet, bei den evangelischen Missionswerke oder Bibelschulen oder Gemeinden gegründet. Aber Gott wollte seine Gemeinde bauen. Und die Gemeinde Jesu ist im Himmel registriert, ihr Lieben. Und der Heilige Geist, wer dazu gehört und wer nicht. Bleib auf dem Weg. Wenn Jesus seine Gemeinde baut, das ist meine Botschaft, und er führt jeden anders. Er hat mich anders geführt als dich und jeder wird anders geführt. In aller Liebe. Ich möchte hier ein Bild nehmen, da wo meine Tochter in Süddeutschland wohnt, bei Trossingen oder Donau-Eschingen. Da entspringt die Donau, ein großer europäischer Fluss, also was wir hier kennen, unserem Fluss. Ja, da fällt ein Tropfen vom Himmel und dieser Tropfen teilt sich, wenn es auf dem Dach fliegt, ein Teil fließt nach in die Nordsee und ein Teil fließt es ins Schwarze Meer und so weiter. Und so ist es, wenn der Heilige Geist wirkt, da fällt ein Tropfen und der eine Teil fließt dorthin und der andere Teil dann dorthin. Und ich möchte über den Strom Donau predigen, weil ich diesen Strom sehr gut kenne. Und ja, das fließt ins Schwarze Meer. Und dieser Donau überwindet 1070 Meter Höhenunterschied. Verstehst du, dort, Donau, so hoch ist Donau-Eschingen. Und es fließt 3000 Kilometer bis ins Schwarze Meer. Und dann ist es riesiger Fluss. Das Wasser hat ein Ziel. Und auch Jesus hat mit seiner Gemeinde ein Ziel, einen Plan. Und dieser Donau fließt verschiedene Länder durch, an verschiedenen Ländern vorbei, wird von verschiedenen Nebenflüssen gefüttert und ernährt, verstehst du, die Nebenflüsse, da ist, bei Passau kommen die Ilz und die Isar. Eigentlich sollte Donau nicht Donau heißen, eigentlich sollte vom Wasser her, von der Menge des Wassers Isar heißen, denn die Isar bringt mehr Wasser von den Alpen her, von Salzburg und von dieser Gegend, bringt so viel Wasser, bei Passau ist die Isar größer als die Donau, nur nebenbei. Und nimmt das ganze Wasser mit. Und das ist dieser Strom. Ich weiß, einen herrlichen Strom, singen wir einmal in unseren Gemeinden. Und dieser herrliche Strom fließt still und ruhig ins Tal runter, 1000 Meter Höhenunterschied bis ins Tal. Der Strom entwässert weite Teile Mittel- und Südeuropas. Ja, ich weiß, einen Strom, also nicht nur die Donau und nicht die Wolga und nicht den Rhein und nicht die Elbe. Ja, ich weiß einen Strom, dessen herrliche Flut fließt wunderbar stille durchs Land, durchstrahlt und glänzte wie feurige Glut. Wem ist dieses Wasser bekannt? Also mir, ich habe Jesus entdeckt und ich weiß, dieser Strom fließt. Und genau das möchte ich auch hier weiter ausbauen ein bisschen. Bleib auf dem Weg, verirr dich nicht, verlauf dich nicht, geh nicht in die falsche Richtung. Und so viele Menschen fangen gut an und die laufen dann in die falsche Richtung. Die Donau ist nach der Wolga der zweitgrößte und zweitlängste Fluss Europas, das ist die Donau. Die alten Römer, die sind bis zur Limes gekommen, also auf der anderen Seite waren dann die Germanen und die Donau war ein Grenzfluss, also Richtung zu den Germanen. Diese Donau durchfließt verschiedene Länder, Deutschland, Österreich, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Rumänien, Ukraine und dann schließlich Bulgarien und dann geht es ins Schwarze Meer, dann fließt es weiter. Es ist immer, an manchen Ländern ist es nur ein Grenzfluss. Bei Moldau ist nur über 300 Meter grenzt an die Donau und sonst nicht, verstehst du, aber es grenzt an der Donau. Und so ist auch bei Jesus. Der eine grenzt ein bisschen bei Jesus, der andere grenzt, ja, ganze Weile. Kein Land kann sagen, das ist unser Strom. Und Wir können nicht sagen, das ist mein Jesus, das ist mein Heiliger Geist. Verstehst du, es ist für alle. Gott ist für alle Menschen da. Und das ist meine Botschaft auch. Bleib auf dem Weg, lass dich nicht verirren, wenn manche Leute sagen, das ist unser Evangelium. Es gibt nicht unser Evangelium. Es gibt nur das Evangelium Jesu Christi. So auch der Heilige Geist. Niemand hat den Heiligen Geist gepachtet. Ich weiß, einen herrlichen Strom. Und diesen Strom hat niemand gepachtet, auch nicht die Pfingstler oder die Charismatiker, die Katholiken oder die Protestanten. Diese Wasserstraße gehört allen und deshalb bleibe auf dem Weg, auf dem von Gott geoffenbarten Weg, wo das Wasser fließt. Wir haben in der Bibel ein anderes Bild, da geht es vom Altar Gottes, vom Thron Gottes, ein kleiner Rinnsal und der wird immer breiter und breiter und tiefer und am Schluss schwimmst du da drin. Lass dich vom Heiligen Geist leiten. Dieser Strom bahnt sich seinen Weg. Auch die Donau, auch so ein Fluss, es bahnt sich seinen Weg. Frag nicht, darf ich da durch? Es bricht durch einfach. Und so ist auch der Heilige Geist. Der Heilige Geist bricht immer wieder durch. Durchbricht ja Engstellen und so weiter. Und wir müssen uns auf den Heiligen Geist einstellen. Wie so ein Fluss. Das ist mal breiter, mal schmäler. Und an manchen Stellen ist es sogar mehrere Kilometer breit. Jesus lebte ausschließlich, und jetzt komme ich auf diese Botschaft, er ist der Strom, er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Der Heilige Geist ist es, das, was uns führt und leitet. Und ihm ging es ausschließlich um den Vater. Ja, und mein Vater braucht es, ich diene meinem Vater. Er lebte Gott wohlgefällig, die Stimme am Himmel, als er im Jordan sich taufen lässt, da erklingt diese Stimme, dies ist mein lieber Sohn, den auf den sollt ihr hören. Ja, und so ist es. Ich muss nicht auf den Matutis hören. Ich muss nicht auf den Prediger und jenen Prediger hören. Denn jeder Prediger hat so sein Geschmäckle, sagt der Schwabe. So ein bisschen, ja, so Betonung. Und jeder ist anders geführt worden. Da fließt das wieder dazu, die Isar, der Inn. Und später fließen ganz andere Flüsse noch dazu. Und jeder hat so sein Geschmäckle. Aber wir geben alles Jesus Gott zur Ehre. Der Strom. Ich weiß, einen herrlichen Strom. Ja, und jeder, der ihn kennt, versucht ihm zu gefallen, versucht einen Beitrag zu leisten und wir sollen so demütig sein, nicht, das ist mein Evangelium, auch nicht Paulus oder Petrus oder Johannes oder Thomas oder wie die Evangelisten alle hießen, das sind so Nebenflüsse alles nur Nebenflüsse. Und wir bringen das Wasser hinzu und der Strom wird breiter und breiter, Jesus wird herrlicher und herrlicher. Ja, jeder, der ihn kennt, versucht ihm irgendwie zu gefallen. Man weiß dann, wenn man mit Jesus geht, da geht man in Jesus auf. Ja, das Wasser, das von den Alpen aus Salzburg kommt, ist ganz anders. Wasser, ja, es ist kaltes Wasser, aber das fließt in die Donau rein und am Schluss ist es alles Donauwasser. Das ist die Donau, nicht mehr die Isar. Ja. Der Mensch, der mit Jesus lebt und mit Jesus geht, der weiß, was dem anderen schmerzt, was den anderen verletzt, was er sich wünscht. Ja, ich denke hier nur an den Emmaus-Jüngern. Bleib auf dem Weg. Der Herr weiß, was dir fehlt, was du brauchst und was Not ist. Brannte nicht unser Herz, was er mit uns redete. Und sie gehen dann in ihre Wohnung und dann sagt Jesus, ich will weitergehen. Dann sagen sie, ja, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und plötzlich ist er weg. Und dann gehen sie wieder zurück nach Jerusalem und erzählen, was ihnen passiert und begegnet ist. Wenn du lange mit Jesus zusammen bist, dann gehst du mit dem Strom, wie der Strom fließt. Und schau mal auf der Karte. Geh mal nach Hause und schau auf der Karte, wie die Donau überall durchfließt. Mach dir mal Gedanken. Ich bin an der Wolga mal gewesen, am Dnepr oder ja, ich kenne die Flüsse Europas hier ein bisschen und die großen Flüsse, begann die Zivilisation, da begann die Kultur. Jetzt haben hier bei uns in Berlin den ältesten Menschen entdeckt, der ist 8000 Jahre alt. Den hat man jetzt ausgegraben und darüber sprechen sie und reden sie. Einen uralten Menschen, verstehst du, Skelett? 8000 Jahre, verstehst du? Hier war schon Zivilisation, hier, da gab es noch keine Berliner. Die haben noch gar nicht existiert, aber die Slawen kamen irgendwoher oder woher die Leute auch immer kamen. Und diese Ströme bringen die Leute zusammen. Früher ist man nicht Straßen gefahren oder Autobahnen oder Schienen benutzt. Man ist die Ströme nachgegangen, wie der Strom ist. Und die Römer, ja, die haben den Anfang gemacht. Die sind vom Schwarzen Meer hochgesegelt bis zum Ursprung der Donau, bis nach Donau-Eschingen. Die haben die Ströme abgesucht und sie sind sehr, sehr beweglich gewesen. Wenn man viel Zeit miteinander verbringt, viel gemeinsam Interessen hat, auch mit Jesus, mit Christus, dem Heiland und dem Heiligen Geist, ja, dann versteht man plötzlich, da, das ist der Weg, dieser Strom, diesen Weg nehmen wir, diesen Weg gehen wir. Und ja, da kannst du dich austauschen und manche Erfahrungen machen. Jeder, der ihn kennt, und ich möchte jetzt auf Jesus, diesen Strom, diesem Weg, die Wahrheit und das Leben zurückkommen. Jeder, der ihn kennt, versucht, ihm zu gefallen. Also ich mache das auf jeden Fall von mir aus. Ja, man weiß, was der Heiland denkt. Also ich muss nicht mehr groß die Bibel, ich lese die Bibel regelmäßig, jedes Jahr lese ich einmal die Bibel durch und ich weiß, was er denkt. Aber weil ich viel Umgang mit Jesus habe, da weiß ich schon, aha, das denkt der Herr. Der Herr würde es nie und nimmer machen. Da muss ich nicht groß diskutieren und Knöpfe abzählen oder raten. Ich muss nicht raten in geistlichen Dingen. Ich weiß, so ist es. So hat er mich geführt, so hat er andere geführt. Von denen haben wir auch gehört, wie das läuft. Jeder, der ihn kennt, der versucht ihm zu gefallen. Er denkt, wie er denkt. Wenn du viel mit der Bibel umgehst, redest du wie die Bibel. Ich predige auf dem Schlossplatz in Stuttgart. Da kommt doch einer und sagt, du sprichst wie Martin Luther. Ich habe mich richtig erschreckt. Das ist, dass ich spreche wie Martin Luther. Ich habe damals zu der Zeit nur Martin Luther Bibel gelesen. Denn das war so kernig, so original, verstehst? Und der ging für was das auch immer ist. Ja. Und du sprichst wie der Martin Luther. Und deshalb, wenn du viel mit Jesus umgehst, sprichst du am Schluss wie Jesus. Denkst wie Jesus, fühlst wie Jesus. Und wünscht den Menschen das, was Jesus den Menschen gewünscht hat. Bleibe bei uns, es will Abend werden, es wird Nacht. In 1. Korinther 2, Vers 16, der Vater sagt, was die Gesinnung Jesu ist. Und wir sollen in der Gesinnung Jesu bleiben. Nicht so werden wie Jesus, du kannst Jesus nicht nachmachen, aber die Gesinnung kannst du haben. Dass du so gesinnt bist, diese Einstellung hast, in seinem Geist, in seinen Gedanken liest, seinen Namen kennst. Und wo du den Namen Jesus nicht gebrauchen kannst, das ist nichts von Gott. Aber wenn du den Namen Jesus gebrauchen kannst, kannst das fließen, dann verstehst du, hast du Freiheit und Freude und Frieden. Dann weißt du, was mit Jesus ist und was mit ihm los ist. Du gehst im Gleichschritt mit dem Herrn. Das ist so wichtig, dass wir auf dem Weg bleiben, dass wir nicht im vorausgehen und nicht hinterherhinken. Wir sollen mit Jesus im Gleichschritt gehen. Das ist bleib auf dem Weg, was ich sagen will. Wir haben die Gesinnung Jesu, Römer Kapitel 12, Vers 2, wenn wir uns nicht mehr der Welt anstellen, also vergleichen und gleichstellen. Und ich werde ein paar harte Dinge sagen, vielleicht kannst du es nicht schlucken, aber hab Gnade mit mir und vergib mir, wenn ich vielleicht ein bisschen zu hart geworden bin. Ja, wir sollen die Gesinnung Jesu haben. Wenn wir nicht die Wege dieser Welt gehen, dann haben wir die Gesinnung Jesu. Dann sind wir so eingestellt wie Jesus. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja, er hat ganz andere Gesinnung gehabt. Ja, die Wege dieser Welt und das System dieser Welt, da kann ich nicht mitmachen. Ich liebe diese Welt. Die Welt ist schön und groß und doch zieht mich ein heißes Verlangen von der Erde los. Ja, wenn du mit Jesus gehst, du kannst dich der Welt nicht mehr anpassen. Du kannst nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Entweder so oder so. Es gibt so viele angepasste Christen. Bleib auf dem Weg ist mein Thema. Angepasste Christen, die haben ihre Eigenart verloren, die sind kein Original mehr, die sind abgedriftet, ja, sie haben sich selbst aufgegeben. Wir werden als Kopien, als Originale geboren, aber sterben als Kopien. So viele Christen. 1. Korinther 12, 2, Vers 16 sagt, ja, habt die Gesinnung Jesu Christi, seid so gesonnen, wie er ist. Und er hat immer wieder den Vater gefragt, Vater, was würdest du machen? Er hat sich immer nach dem Vater orientiert. Er war ein Original, immer wieder gefragt. Ja, wir können nicht zwei Herren dienen. Also begreife das, wir können nicht Mammon und Gott dienen, wir können nicht dem Teufel dienen und Gott. Die Bibel spricht viel von der Gemeinschaft, die Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn, mit dem Heiligen Geist, mit den Heiligen. Wir sind die Heiligen, nicht was die katholische Kirche erklärt als Heiligen, sondern der mit Christus lebt, der in der Heiligung lebt, der einfach Gott wohlgefällig ist. Jeder Gläubige ist ein Heiliger. Und schaut in Korinther, der Paulus schreibt an die Korinther, an die Heiligen zu Korinth, zu Galatien, in Ephesus oder Philippi. Das sind Menschen, die mit Jesus leben. Die sind Heilige. Und jeder, der Jesus im Herzen hat, ist ein Heiliger. Sitze nicht da, wo die Spötter sitzen, Psalm 1, wo die Spötter sitzen, wo die Gottlosen sitzen. Auch das gehört. Bleib auf dem Weg. Wir fangen gut an mit Feuer und Flamme, mit Eifer und dann setzen wir uns dort am Stammtisch, dort mit den Leuten geben wir uns ab, verstehst du, mit jedem geben wir uns ab und plötzlich driften wir so langsam ab. Es fängt so langsam ab. Lot ist nach Sodom gezogen, saß sogar im Rat der Sodomiter als Ratsherr, obwohl er ja ein Fremder, ein Ausländer war. Und die Bibel sagt, sitze da nicht, wo die Spötter sitzen, wo die Gottlosen sitzen. Das kann an verschiedenen Plätzen sein. Jesus hat alles mit seinem Vater besprochen, verbracht sehr viel Zeit mit dem Vater. Das ist, bleib auf dem Weg. Die Frage ist, mit wem besprichst du deinen Alltag, deine Probleme, dein Leben, deine Schmerzen, deine Erfolge? Wem sagst du Danke? Oh, jetzt habe ich wieder Riesenerfolg. Christen können nicht so denken, wie die Welt denkt. Erschreckt nicht, dass ich das sage, aber so ist es. Du kannst nicht mehr so denken, wie die Welt denkt, rationell, verstehst du? Du musst dich vom Geist Gottes leiten lassen. Kannst nicht mehr materialistisch denken, kannst nicht mehr irdisch denken, kannst nicht satanisch denken, egoistisch oder eigenmächtig. Das mache ich schon, das schaffe ich schon. Nein, du bist immer von der Gnade Gottes abhängig. Das ist es. Bleib auf dem Weg, dass du immer noch bei der Gnade bleibst. Und ruhig bleibst und gelassen bleibst, dass du nicht übers Knie brichst. Gott gibt es und Gott nimmt es. Das gehört zum geisterfüllten Leben. Wenn wir Gott gefallen wollen, so müssen wir 180 Grad umkehren. Verstehst du? Genau die andere Richtung laufen. Bekehrt euch. Das ist Umkehren. Bekehrung ist, dass wir umkehren, eine Wende in unserem Leben erleben. Und genau umgekehrt denken, umgekehrt handeln. In der Bibel heißt es, wenn dich jemand auf eine Backe haut, so biete ihm der andere Seite auch und sag Dankeschön, das war gut, das hat mir gut getan. Ja, oder die zweite Meile gehen, vielleicht auch die dritte und die vierte Meile. Auch das gehört zum christlichen Leben. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Ja, ihr habt ja alles schon getan. Ja, bekehrt zu leben heißt es, genau das Gegenteil machen. Bleib auf dem Weg. So, was würde Jesus tun? Wir haben in Stuttgart eine Aktion gemacht mit unseren jungen Leuten und wir haben so ein Armband gehabt und da haben wir draufgeschrieben, was würde Jesus tun? Ja, was würde Jesus tun? Und frag dich immer wieder, was würde Jesus tun? Wahre Christen stehen im Widerspruch, und jetzt halte ich fest, im Widerspruch zu unserer Gesellschaft, zu unserer Welt. Wir können nicht mehr alles mitmachen und alles gutheißen. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, hat der Herr gesagt. Ja, wir können nicht mehr zu weltlichen Tendenzen und Strömungen Amen sagen. Wir müssen sagen, nee, das ist nicht mein Weg. Da mache ich nicht mit. Tut mir leid. Du kannst gehen, wenn du willst, aber ich nicht. Ja, wir müssen lernen, der Welt zu widersprechen. Ich kann nicht so leben, wie ihr lebt. Verstehst du, im Saus und Braus, alle Tage herrlich wie dieser reiche Mann. Ja, ich kann nicht an der Not anderer Leute vorbeigehen. Ich muss handeln und so weiter. Ich muss etwas tun, verstehst du? Wenn ich sehe, hier ist jemand da. Was ist und wer ist mein Nächster? Wenn ich Gott liebe, muss ich an meinen Nächsten denken und nicht nur an mich selbst. Und ich muss an meinen Nächsten so denken, wie ich an mich selber denke. Ich könnte in dieser Patsche liegen. Ich könnte der Fall sein. Wir sind in der Welt, sagt uns die Bibel, aber wir sind nicht von der Welt. Wir sind in einem anderen System. Wir haben eine andere Struktur. Bleib auf dem Weg. Du bist Christ geworden, hast Ja zu Jesus gesagt, hast dein Leben Jesus übergeben und jetzt bleib bei dieser Übergabe, hol es nicht mehr zurück. Und wir sollen in seiner Struktur weiterleben. Wir leben unter anderen Einfluss, wir leben von einem anderen Geist, einer anderen Gesinnung, einem anderen Gedanken. Wir sind nicht mehr die, die wir mal waren. Ich war eins verloren, ich war eins auf dem Weg des Teufels, ich war mal auf dem Holzweg, ich war mal das und das, aber jetzt bin ich nicht mehr. Wahre Christen, ja, sie leben unter dem Einfluss des Heiligen Geistes. Wir kennen den himmlischen Vater. Ich will mich zu ihm aufmachen und sagen, Vater, ich habe gesündigt vor dir und im Himmel. Ich möchte jetzt nur nicht mehr dein Sohn sein, ich möchte nur ein Tagelöhner sein. Jesus kennt den Vater und er kannte ihn und er lebte allein für seinen Vater, nicht mehr für sich. Er war nur ein Geschöpf. Gott ist hier auf dieser Erde, er ist Mensch geworden und er lebte nur zur Ehre seines Vaters. Und auch du und ich, wir sind auf dem Weg und wir sollen bei der Bekehrung bleiben, in der ersten Liebe, brennen für den Herrgott und alles tun für ihn. Wir können von den Moslems einiges lernen. Weißt du, vielleicht schimpfst du manchmal über die Leute, aber die sind vielleicht weiter als manche Christen. Die sagen, der Allah will es nicht, der Allah will es nicht, der Allah will es nicht. Ja, und wir sollen wirklich uns Gedanken machen. Wir sollen besser sein als die Heiden, steht in der Bibel. Unsere Gerechtigkeit muss besser sein als der Schriftgelehrten und der Pharisäer, steht in der Bibel. Als der Moslems, als der Buddhisten, als der Hindus, als der Esoteriker oder was weiß ich, wie die Leute auch alle heißen mögen, die wir gar nicht mögen. Ja, unsere Gerechtigkeit muss besser sein als deren ihre Gerechtigkeit. Er lebte den Vater aus. Ihm ging es immer wieder um die Ehre des Vaters. Er suchte dem Vater zu gefallen, der Seele zu gefallen, dem Herzen zu dienen. Er fragte immer wieder, Vater, was ist dein Wille? Und er tat den Willen Gottes. Er musste sich auch durchringen, so wie du und ich. Wir müssen uns manchmal durchringen, wie Jesus im Garten Gethsemane, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist hart manchmal, eine harte Nuss. Jesus lebte für den Vater, das war seine Gesinnung. Wenn wir dies haben, werden wir auch immer wieder den Vater suchen. Gott, was willst du von mir? Was soll ich? Wie kann ich dir am besten dienen? Wie kann ich dir am besten gefallen? Ich möchte dir recht machen. Der Vater, das war der Schöpfer für ihn, sein Schöpfer. Er lebte mit der Schöpfung, mit der Natur. Und wir müssen auch wieder fragen, nicht nur, was der liebe Gott will. Ja, was ist natürlich in der Ordnung Gottes laufen? Verstehst du? Paulus sagt einmal, wir laufen in Schranken, eine feste Bahn. Und wenn du die Läufer anguckst, die laufen auf ihre Spur, die laufen nicht auf die fremde Spur von den anderen, sie laufen auf ihre Spur. Bist du auf der Spur Gottes? Wir sollen Jesu Nachfolger sein, so denken, wie Jesus dachte, Vater, Vater, was sind die Naturgesetze, was sind deine Regeln, was ist deine Ordnung, was ist deine Kraft? Ja, was willst du von uns? Wird Gott und wird Jesus den Glauben finden, wenn er hier wieder zurückkommt? So viele Menschen, die sagen, Jesus kommt bald wieder, red nicht so leichtsinnig. Verstehst? Wird er dich finden auf dem Weg des Lebens, den schmalen Weg, dass du bist, oder pendelst du hin und her? Schwankst du hin und her? Er will, wie beim Zachäus, wir haben diese Woche immer noch den Zachäus vor uns, er will wie beim Zachäus in unser Leben kommen, in unser Haus kommen, in unsere Gedanken kommen, in unser Herz kommen. Und er, sobald er da ist, bringt Veränderung in unserem Leben. Ich kann nicht mehr so leben, wie ich bisher gelebt habe. Wenn Jesus in mir ist, muss ich verändert sein. Muss ich mich selbst verändern? Er verändert mich nicht. Ich muss mich selbst verändern. Herr, so ich jemanden betrogen habe, ich gebe es zurück. Und so ich, die Armen werde ich unterstützen und das werde ich machen. Er bringt Veränderung und Heil in unser Leben. Zachäus war vom Weg abgekommen. Er kraxelt an einem Baum und will Jesus von oben sehen. Er will Jesus von oben betrachten. Ja. Er wusste, hier muss Jesus vorbeigehen in Jericho. Und dann stieg er auf diesen Maulbeerbaum, um Jesus zu sehen. Vielleicht willst du auch Gott erleben, Jesus sehen, Jesus kennenlernen. Ja, und dann guckst du von oben runter und dann bleibt er plötzlich vor dir stehen. Du, da wird das Herz in die Hose rutschen. Da wirst du dich erschrecken. Plötzlich bleibt er stehen und guckt und was hängt da in der Luft? Verstehst du, ist das eine Vogelscheuche? Was ist das für ein Ding? Zachäus! Der Herr kennt sogar seinen Namen. Zachäus, komm schnell runter. Er kannte den Weg Jesu, aber er ist nicht gegangen. Er war ja ein Jude, der mit den Römern zusammenarbeitete. Und dann sitzt er neben dem Weg auf dem Baum. Er war nicht auf dem Weg. Er war am Straßenrand. Er war daneben, an der Grenze. Und du erwartest auch, verstehst, vielleicht stehst du auch doch so am Rande. Was predigt der Herr mal? Tut es, was wollen die da? Verstehst, was machen sie da? Und plötzlich irgendwo spricht der Heilige Geist. Zachäus, komm runter. Weißt du, Gott erlaubt es, dass du mal von oben betrachtest, dass du kritisierst. Du darfst ruhig kritisieren. Und er suchte mehr. Dieser Zachäus war ehrlich. Er war nicht zufrieden mit dem, was er hatte. Geld macht ihn nicht zufrieden. Das macht ihn nicht zufrieden. Er ist von dem Weg seines Lebens abgekommen. Er hat nur noch Geld, 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 Geld im Kopf gehabt und nicht mehr. Wo kann ich noch was kassieren? Wo kann ich jemanden unterdrücken? Und plötzlich, Jesus holt ihn da ab, wo er ist. Zachäus, ich muss zu dir kommen. Jesus sucht die Randsiedler, Aussteiger, Außenseiter. Er sucht die Verlorenen, die Eigenbrötler. Ja, du bist vielleicht komisch. Gott sucht die komischen Leute, wie sie auch immer sind, die vom Weg abgekommen sind, die Irrwege gehen, die sich verirrt haben, die sich verlaufen haben. Lass dich von Jesus finden. Zachäus, steig runter, ganz schnell. Ich muss zu dir kommen. Lauf nicht weg vor Jesus. Er holt dich dort ab, wo du bist, heute Abend auch, da wo du gerade sitzt. Er bleibt vor dir stehen, er geht nicht mehr weg. Stell dir mal, du musst dir vorstellen, die Situation, was da stattgefunden hat. Der Herr bleibt stehen. Sag Jesus, was ist mit dir los? Willst nicht runterkommen? Verstehst du, du kannst dich nicht verstecken. Du kannst dich vom Heiland nicht verstecken. Lob und Dank. Das ist die Wahrheit. Ja, auch wenn du vom Weg abgekommen bist, aus dir kann noch was werden. Im Hause des Zachäus, sobald der Heiland zu dir nach Hause kommt, und der Heiland will nicht an deinem Zollhaus sitzen oder vor deinem Baum stehen bleiben, er will nach Hause zu dir, im Alltag, da wo du leidest, wo du kämpfst, wo du denkst, das ist meine Ordnung, verstehst du, so habe ich das alles aufgebaut. Er will seine Ordnung in deinem Leben bringen, seine Ordnung. Und dann, als es soweit war, da kam alles in Ordnung. In diesem Haus ist Heil geworden. Erwarte, dass Jesus bei dir vorbeikommt, gerade heute Abend. Gott möge dich segnen, ich bete dafür. Ich habe auch für diese Predigt gebetet, dass der liebe Gott bei dir vorbeikommen möchte, bei dir anklopfen möge und sagen möchte, ich möchte zu dir einkehren, ich will mit dir Gemeinschaft haben. Und dass du sagst, Herr, bleibe bei uns, es will Abend werden. Und dann wirst du merken, was alles passiert. Jesus hat an den Zachäus Interesse gehabt. Und meine Botschaft ist, bleib auf dem Weg, bleib bei der Gottsuche. Du hast vielleicht Gott noch nicht gefunden, brauchst auch nicht. Vielleicht musst du beten, lieber Gott, wenn es dich gibt, offenbar dich mir, in welcher Form auch immer. Und Gott wird sich dir offenbaren. So viele Menschen haben gebetet, wenn es dich gibt, lieber Gott, dann offenbare dich mir, dann begegne mir, dann zeig mir, dann lass mich irgendwas spüren von dir. Ja, bleib auf dem Weg. Und vielleicht bist du jetzt auf dem Weg. Gehst mit dem Heiland. Ich habe ein anderes Bild in der Bibel und auch zu dem Thema, bleib auf dem Weg. Hier, da ist der Demas, ein Mitarbeiter des Apostel Paulus. Der war in diesem Team, Missionsteam um Paulus herum. Und Paulus schreibt irgendwo an einer Stelle, und Demas hat die Welt lieb gewonnen. Schrecklich. Verstehst? Der war mal ein eifriger Missionar, ein einfacher eifernder Mitarbeiter für den Herrn und hat die Welt lieb gewonnen. Und es fängt ganz langsam an. Weißt du, zuerst gibst du dem Teufel den kleinen Finger, dann nimmt er den zweiten, den dritten und am Schluss hat er die ganze Hand. Ja? Demas hat die Welt lieb gewonnen. Wenn dieser Demas heute leben würde, liebe Geschwister und Freunde, dann hätte es nicht nötig, die Gemeinde zu verlassen, weil viele Gemeinden sind weltlich geworden. Das sind nicht mehr das. Die Gemeinden, die Kirchen sind nicht mehr das, was der liebe Gott wollte. Es ist, weißt du, der Heiland würde weinen, so wie er einmal über Jerusalem geweint hat, wenn er die Kirchen, die Gemeinden hin und her sehen würde. So viel Lieblosigkeit, so viel Herzenshärte, so viel Gleichgültigkeit, so viel Egoismus. Ich, mein, uns, ja. Demas hat die Welt lieb gewonnen. Die Welt ist in vielen Gemeinden eingedrungen. Ja, du hast die erste Liebe verlassen, sogar die erste Gemeinde in Ephesus im Sendschreiben lesen wir. Du tust dir länger, je mehr, eine aktive Gemeinde, aber der Heiland war nicht dabei. Bleib auf dem Weg. Hab den Herrn lieb. Das Wichtigste ist nicht, dass du perfekt was machst, sondern dass du in der Liebe Gottes bleibst. Ja, würde Jesus in den Gemeinden bleiben, der Demas würde weiter Jugendarbeit machen, er hätte ein großes Betätigungsfeld, verstehst du, alles da geordnet, perfekt. Aber da ist nicht Jesus dabei. Und wichtig ist die Frage, ist Jesus dabei? Bleib auf dem Weg. Demas, er hätte Erfolg und Ansehen. Ja, er hätte viele Freunde gehabt. Er würde Paulus beweisen, Paulus, du liegst falsch hier mit deiner Theorie. Ja, du übertreibst hier, überspannst alles, verstehst? Ganz den Herrn lieben, von ganzem Herzen, aus allen Gemütskräften und alles, was ist. Ja, er würde vorwerfen, sowas mir auch manchmal Leute vorwerfen, du bist gesetzlich. Ich lebe nicht gesetzlich, habe so wenig mit Gesetz zu tun, aber ich lebe nach der Ordnung Gottes, was Gott will. Ja, er würde dem Paulus vorwerfen, du hast Dogmatismus, ja, du weißt nicht, was Freiheit ist. Herr Matthäus, in was für eine Welt leben Sie denn? So reden die Leute manchmal mit dir, auch wenn du eine ganze Sache mit Jesus machst. Der Apostel Johannes schreibt einmal, hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Ich meine, in diesem System. Nur Geld und Mammon und nur Ehre, nur aufsteigende Titel. Demas würde sagen, so darf man heute nicht mehr sagen. Da verletzt man die Leute. Ja, man stoßt sie vom Kopf. Wir müssen ja die Leute abholen, wo sie sind. Was? Kompromisse zahlen sich nicht aus. Und Demas hat Kompromisse gemacht. Bleib auf dem Weg. Ja. So gewinnt man keine Menschen mehr für Jesus, wenn du so predigst, wie du predigst. Ja, und ich habe mich entschieden, den Weg Jesu zu gehen, den Weg des Paulus zu gehen, des Evangeliums. Man muss die Leute dort abholen, wo sie sind, das stimmt. Aber wir müssen mit der Liebe Gottes abholen, aber nicht auf die Götzenfeste, in der Disco oder, ja, viele Kirchen sind Tanzclub, Unterhaltungsladen und was auch immer geworden. Wir sollen Jesus dort hinbringen, wo er noch nicht ist. Wir sollen nicht zu den Frommen rennen, zu den Pharisäern, Schriftgelehrten. Die wissen schon alles. Wir sollen zur Welt gehen und sie dort abholen, wo sie Sünder sind. Doch die Gemeinde ist ein heiliger Ort, meine Lieben. Dort kann man Gott begegnen. Und ich frage mich manchmal, in welcher Gemeinde kannst du heute noch Gott begegnen? Also das Erste, was ich in der christlichen Welt, ich bin als Kommunist groß geworden, als Atheist. Ich habe mit Gott und den ganzen Kirchen nichts drauf gehabt. Und dann hat mich mein Freund in eine Kirche nach Neuötting eingeladen. Und da bin ich da. Weißt du, was ich dort gelernt habe? Kartenspielen. Ja, Kartenspielen. Und das habe ich gelernt in der Jugendstunde. Die haben da Schulung gehabt, wie spielt man da Schafskopf und was weiß ich, wie die ganzen Spiele da heißen. Das habe ich gelernt. Nicht beten, verstehst du, und nicht Gott suchen. Die Gemeinde ist ein Ort, wo man Gott feiert, wo man auf Gott hört. Was hat er zu sagen? Deshalb der Glaube kommt aus der Predigt. Stell mal vor, der Apostel Paulus würde heute kommen und würde predigen. Da würden die meisten Leute abhauen. Da ist einer sogar vom Fenster runtergefallen, weil er zu lang gepredigt hat, bis nach Mitternacht. Weißt du, nicht nur in 50 Minuten ist alles vorbei. Ja, die Gemeinde ist der Ort, wo man Gott die Ehre gibt. Und nicht, wo man trinkt und isst und feiert und einen guten Tag macht. Ja, das ist ein Ort der Gemeinschaft. Und nicht nur Gemeinschaft, wo wir miteinander tratschen und quatschen. Nein, die Gemeinschaft, wo wir Gemeinschaft mit Gott haben. Und wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, dann haben wir auch Gemeinschaft untereinander. Gemeinde ist der Ort, wo man Gott begegnet, wo man mit Gott eine ganze Sache macht. Ja, wo man sich für Gott entscheidet, wo man sich von den allen Halbwahrheiten löst und wo man entschieden Jesus nachfolgt. Ich bin entschieden zu folgen. Jesus hat gerade so unter Sinn gesagt. Ich bin entschieden, ihm zu folgen. Das Kreuz ist vor mir, die Welt ist hinter mir. Er wurde von seinem Vater enterbt, als Sieg. Er wurde gesagt, du bist nicht mehr mein Sohn. Er wollte ihn sogar totschlagen, aber da ist lieber abgehauen und in die Berge von Himalaya gegangen und dort weiter gebetet und Gott gesucht und Gott erfahren. Die Gemeinde ist nicht der Ort, wo man Kompromisse macht mit der Welt, mit der Regierung, mit dem Staat und ja, mit dem Kapital. Ja, wir möchten die Leute abholen, wo sie sind. Die sollen kommen. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Jesus sagt, ihr sollt meine Zeugen sein und ihr sollt sagen, was er uns erzählt hat, was er uns gelehrt hat, was er uns gezeigt hat, was wir gesehen haben bei ihm. Wir sollen erzählen, was wir bei Jesus geschmeckt und ja erfahren haben. Wir sollen Gemeinschaft mit ihm haben und einfach die Leute einladen, komm, probier auch mal mit Jesus. Nicht nur Schach spielen oder Karten spielen. Und dann stehe, ich weiß noch wie heute, mein erstes Mal in einer christlichen Kirche. Ich bin noch nie bis zu meinem 18., 19. Lebensjahr in eine christliche Kirche gewesen. Und dann stehe ich, dann nimmt er mich mit in eine christliche Kirche. Und dann steht er da, weißt du, bei den Evangelischen steht er da, macht die Augen zu und dann setzt sich hin. Habe ich hinterher gefragt, was hast du gemacht? Bis 10 gezählt. Und dann hat er sich hingesetzt, verstehst du, bis 10 zählen, dann muss ich nicht deswegen in die Kirche gehen. Ja, in der Kirche, in eine wahre Gemeinde lernst du beten. Ja, auch wenn man manchmal schwierig ist. Bleibe auf dem Weg. Ihr sollt mich bekennen, sagt Jesus. Nicht Kompromisse machen und mich nicht abschwächen und mich nicht verniedlichen. Süßer Jesus. Ja, süßer Jesus. Wir sollen ihm gehorchen. Wir sollen seinen Weg gehen, seinen Willen tun. Glaubensweg ist eine Gratwanderung. Da kannst du da abrutschen und kannst da abrutschen. Verstehst du, du musst immer auf den Weg gucken. Christen, die nicht auf den Weg gucken, die fallen ins Extreme. Ich bin der Weg, sagt der Herr. Du wirst in ein Extrem fallen, entweder ganz weltlich sein oder ganz super fromm sein, ein Pharisäer. Verstehst du? Wir müssen lernen, auf den Weg schauen. Jesus, du bist der Weg. Deshalb heißt, bleibet auf dem Weg. Ja. Demas, du kannst Demas werden oder kannst Pharisäer werden, eins von beiden. Bleib auf dem Weg. was es auch immer ist. Gott will dich führen und er will dich leiten auf rechter Straße um seines Namens willen. Psalm 23. Bleib auf dem rechten Weg. Wer Kompromisse schließt, der weckt schon Misstrauen. Sobald zu mir einer kommt, ja, wir müssen Kompromisse schließen. Das ist ein faules Ei für mich. Ja, die meisten Menschen, ja, die Kompromisse schließen, an denen habe ich kein Vertrauen. Ich würde meine Seele diesen Menschen nicht vertrauen, Kompromisse schließen. Das Evangelium, die Kraft Gottes, ist Lebenskraft. Ich schäme mich nicht, das Wort vom Kreuz, sagt Paulus. Es ist eine Gotteskraft für alle, die daran glauben. Ich glaube daran. Und ich habe es erlebt. Gott heilt Kranke, befreit Süchtige, gibt Menschen Sinn und Halt im Leben. Und wenn du eine ganze Sache machst, wirst du die ganze Kraft Gottes erleben in deinem Leben. Bleib auf dem Weg. Demas liebte seine Freunde und er verlor die Inbrunst, die Freude am Herrn. Und schau doch die Leute an, die Kompromisse machen, was mit ihnen passiert ist. Die haben keinen Eifer für den Herrn, die beten nicht mehr. Ja, vorher, die erste Liebe, weißt du, du hättest die Bäume ausreißen können, du hättest jeden umarmen können und abküssen. Ja, das ist die erste Liebe. Da war dir nicht zu viel und nicht zu schwer und nicht zu unmöglich. Du hättest allen vergeben können. Du hättest alles über dich ergehen lassen. Verstehst du? Das ist die erste Liebe. Für den Heiland hättest du alles gemacht. Wärst für ihn in den Ofen gegangen, in die Löwengrube gegangen, hättest alles für geschluckt zur Ehre Gottes. Aber jetzt müssen wir vorsichtig sein. Wir sind der Welt angepasst und die Christenheit ist der Welt angepasst. Weißt du, stell dir vor, uns tut niemand was. Uns schmeißt niemand ins Gefängnis. Ich war viele Jahre im Osten, im Russland vor allem, diese Untergrundchristen, da sind einige Geschwister, die sind sogar 28 Jahre im Gefängnis gewesen. Und diese Leute, das sind Kerle, verstehst du, hart geworden, schwere Stunden durchgemacht. Die haben, ja, da hat mir der eine Bruder gesagt, auf dem Toilettenpapier hat er seine Predigten abgeschrieben und weitergeschickt durch so Zettelchen, so wie wir jetzt die Losungen hier verteilen. Ja, Demas hat die Liebe verloren. Er fand den Glitzer und verlor die Herrlichkeit Gottes in seinem Leben. Ja, wir wollen schöne Gottesdienste haben. Die meisten Gottesdienste von Gott veranstaltet sind nicht schön. In aller Liebe sind nicht schön. Du, das gefällt dem alten Menschen nicht. Was? Verstehst du? Stell dir mal vor, du würdest eine Pfingstversammlung erleben. Ich habe sie erlebt. Ich weiß, da geht der Prophet auf und steigt und spricht und so spricht der Herr. Das ist das und das in deinem Leben. Und das ist das und das in deinem Leben. Und das ist so und so. Und der Herr will das und das haben. Du machst die Hosen voll. Glaub mir das, wenn du sowas erlebst. Das ist nicht Herrlichkeit. Aber die Menschen haben das verloren. Nur noch sakrale Gottesdienste. 45 Minuten. Demas startete stark, verlor aber das Rennen wegen weltlichen Anziehungskräften. Weißt du, ging dem Teufel auf den Leim. Verkaufe nicht dein Erstgeburtsrecht. Bleib auf dem Weg. Da, wozu Gott dich berufen hat, bleib das. Und gib nicht für ein billiges Linsengericht deine Erstgeburt her, deine Vorrechte, das, was du mit Gott erlebt und erfahren hast. Und plötzlich saß dieser lieber Demas zwischen zwei Stühlen. Verstehst, wusste das nicht mehr und wusste das nicht mehr, wusste gar nichts mehr. Hat die Welt lieb gewonnen. Ja, niemand kann zwei Herren dienen. Er verlor seine Zukunftshoffnung, verlor seine Berufung, das Ziel aus seinen Augen. Er gab sich auf. Weiß ich nicht, was ist richtig, verstehst du? Ich habe einen Hund gehabt, damals im Bayerischen Wald. Und mit diesem Hund bin ich gerade so auf die Jagd gegangen. Wir haben ja einen Wald gehabt, das war ja unser Wald. Verstehst du, da bin ich auf die Jagd gegangen. Und hat dieser kleine Hund hat so einen Hasen rausgejagt. Und der jagt den Hasen und jagt den Hasen. Hat viel Spaß. Ich weiß, hat seinen Auslauf. Und plötzlich springt ein anderer Hase noch raus. Jetzt steht er breitbeinig da, ich sehe noch wie heute. Steht er breitbeinig da. Jetzt weiß ich nicht, soll ich den jagen oder soll ich den jagen? Und am Schluss sind alle beide Hasen weg. Viel Spaß, verstehst du? Und so sind Christen, oft wissen sie nicht, soll ich das jagen oder soll ich dies jagen? Konzentriere dich auf das eine. Konzentriere dich auf Jesus. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Dieser Demas gab alles auf. Aus Angst vor Not, Verfolgung, Leiden. Was denken meine Kollegen, was denken meine Freunde, wenn ich so ernst mache? Verstehst du? Ja. Er hat aufgehört zu kämpfen und der Mensch ist geboren zum Kämpfen. Ich möchte, dass du diese Nachricht hörst hier. Bleib auf dem Weg. Kämpfe weiter. wäre ein Überwinder und wer überwindet, der wird das alles ererben. Nicht die Angsthasen und Feiglinge. Und jetzt komme ich noch, ich weiß nicht, wir haben ja Führerschein, einige haben Führerschein und bei meiner Führerscheinprüfung war eine Frage, die war sehr heikel und dann wurde gefragt, die Ampel ist rot, in der Kreuzung steht aber ein Polizist und regelt den Verkehr. Auf wen würden Sie jetzt hören? Auf die Ampel oder auf den Polizist, der den Verkehr regelt? Ja, und viele dachten, ja, die Ampel hat funktioniert, die Ampel ist auf rot. Auf wen würden Sie hören, auf die Ampel oder auf den Polizisten? Und richtig war es, wir sollen auf den Polizisten hören und nicht auf die Ampel. Der Polizist ist teurer als die Ampel oder das Verkehrsschild. Auf den Polizisten. Du solltest auf Jesus hören und nicht auf irgendwelche Zeichen oder irgendwelche Ampeln oder irgendwelche Regeln. Der Polizist, das ist der vom Staat jetzt hier, der den Verkehr regelt. Lass Gott deine Angelegenheiten regeln. Auch das, was du verbockt hast, was du falsch gemacht hast. Und erst durch die Ordnung Gottes wirst du gesund. Selbst wenn du falsch auf die Welt gekommen bist, vielleicht mit auf dem falschen Bein in die Welt gekommen bist, Gott will das alles regeln. Und viele sind in schlechte Familien, asoziale Familien geboren oder in Armut geboren, haben nichts, verstehst, sind sie erst zur Welt gekommen. Ja, der Herr will uns helfen, auch wenn wir manches vermasselt haben, auch wenn wir manchmal vom Weg abgekommen sind. Zachäus, in dein Haus muss ich einkehren. Ja, und dann kommt Jesus und macht in Bruchteile von Sekunden alles gut. Es klingt fantastisch. Du sagst, ja, es wäre schön, wenn das so wäre. Ja, wenn wir eine ganze Sache mit Gott machen, wir werden das alles erleben. Hier, der liebe Petrus in Lukas Kapitel 22, Vers 50. Lukas hat erzählt hier die Geschichte, da hat Petrus dem Malchus das Ohr abgehaut. Das war das einzige Wunder, das Jesus wirklich als Wunder gemacht hat. Alles andere waren psychosomatische Wunder, ja, geistige Wunder. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Aber hier hat einer das Ohr abgehauen und dann nimmt das Ohr und klebt wieder an bei diesem Malchus. In aller Liebe, ja, Jesus heilt ihn. Ja, er hat einer seiner Feinde, diesem hohen Knecht des hohen Priesters, diesem Malchus, das Ohr angeklebt. Ja, und es war wieder angewachsen. Jesus repariert den Schaden, der in deinem Leben entstanden ist, der durch dich vielleicht entstanden ist. Stell dir mal vor, der Petrus wäre auch gekreuzigt worden. Er hätte auch gleich verhaftet werden können, denn es war der Knecht des hohen Priesters, der bei der Verhaftung Jesu dabei war. Jesus macht wieder gut, was wir beschädigen, was andere an uns beschädigt haben, macht er wieder gut. Und dieser Malchus war später in der Gemeinde Jesu. Er war sogar wahrscheinlich Ältester, weil sein Name wird erwähnt. Ja, was andere beschädigt haben. Eltern haften für ihre Kinder. Weißt du, die Eltern sind verantwortlich für ihre Kinder. Aber was nützt es, wenn du sagst, das war mein Vater, meine Mutter? Jesus macht unseren Schaden gut. Also auch meinen Schaden, auch deinen Schaden, was in deinem Leben passiert ist, macht Jesus wieder gut. Nervlich, wie auch immer. Apostelgeschichte 10, Vers 38 lese ich. Bleib auf dem Weg. Wie Gott Jesus von Nazareth erzählte im Haus von Cornelius, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und mit Kraft und wie Jesus umhergezogen hat und Gutes getan hat und alle gesund gemacht haben, die vom Teufel überwältigt waren. Ja? Und die meisten Leute schon von Kindesbeinen an sind vom Teufel überwältigt und der Heilige macht das alles gut. Gott regelt unsere Vergangenheit. Halleluja, Lob und Dank. Deine Vergangenheit regelt er. Unser Leben ist ein Wunderwerk Gottes, nicht nur mit der Geburt, sondern auch wenn wir hier in der Welt schon halbes Leben gelaufen sind, 20 Jahre, Gott kann dein Leben wunderbar machen, auch wenn es so versaut und verfahren ist. Gott will, dass wir unser Leben erhalten, dass er uns gegeben hat, dass wir verbessern und qualifizieren und besser und besser und besser werden, dass wir am Schluss das werden, was Gott schon immer haben wollte von uns. Am Schluss, du wirst nicht am Anfang deines Lebens das, was der liebe Gott wollte. Da bist du versaut, aber erst am Schluss deines Lebens. Da bist du in das Image, in das Bild Gottes verwandelt. Wir dürfen nicht zulassen, dass Armut unser Leben zerstört, dass Sünde unser Leben zerstört, Hass und Bitterkeit und Neid und Zorn. Ja, pass auf, dass das nicht alles dich auffrisst. Komm zum Heiland. Bleib auf dem Weg. Weißt du, auf dem Weg der Heiligung. Die meisten Leute wissen heutzutage nicht, was Heiligung ist. Ich halte in Magdeburg eine Bibelstunde und da kommt eine Frau zu mir zu und sagt, Bruder Matthäus, was ist Heiligung? Ich habe noch nie gehört das Wort. Was ist Heiligung? Ja, jaget nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sieht. Das ist, wie Gott an unserem Leben arbeitet und an unserem Leben dient, dass wir mehr und mehr die Welt hinter uns lassen, verstehst du? Und immer mehr göttlich werden, geistlich werden. Wir dürfen nicht zulassen, dass Krankheiten uns zerstören. Dass die Krankheit ist für mich ein Werk Satans in aller Liebe. Dass wir sollen widerstehen im Namen Jesu. Ich bin gesund, in seinen Wunden bin ich geheilt. Und das proklamiere ich Tag und Nacht. Und am Schluss glaube ich sogar noch. Ja, und das ist nämlich, wie Gott an mir arbeitet. Ich muss dranbleiben. Ich muss auf dem Weg bleiben. Ich muss mich nicht vom Weg abbringen lassen. Lass dich vom Feind dich nicht überwältigen. Wir Christen müssen zusammenhalten und zusammenstehen mit dem Heiland. Und wenn ich allein nicht schaffe, dann lass dich von irgendjemand ermutigen. Oder geh auf meine Seite, da wirst du genug Ermutigung finden. Und dann widerstehe dem fest im Glauben. Gegen das Böse, gegen das Negative, kämpfe das an, ganz entschieden. Und Jesus sagt, die Pforten der Hölle, meine Kirche nicht, aber meine Gemeinde kann niemand überwinden. Jesus sorgt dafür, dass du auf dem Weg bleibst, selbst wenn alles noch verkehrt ist. Gehorch dem Polizisten und nicht der Ampel und nicht dem Verkehrsschild. Ein prophetisches Wort, ich arbeite auch da immer wieder weiter, ein prophetisches Wort für irgendjemand, das ist ganz besonders, du solltest es hören. Und da heißt es, so spricht der Herr, achte auf die Kleinigkeiten und je mehr du in deinem Leben den Willen Gottes tust, desto mehr wirst du seine Wege erkennen und verstehen. Desto ruhiger und gelassener wirst du sein. Alle Täter meines Wortes, sagt der Herr, werden von mir reich beschenkt und bestätigt. Meine Verheißungen erfüllen sich automatisch an ihnen. Da musst du um die Verheißung Gottes gar nicht beten. Das erfüllt sich automatisch. Du bist automatisch gesund, automatisch stark. Ja. Und sie, da heißt es weiter, und sie fangen an zu ernten, ohne aufzuhören. Sei mit meiner Führung einverstanden, spricht der Herr. Alles dient zu deinem Besten. Wenn es für dich zu schwierig wird, versuche es einfach nur zu danken. Ich werde dich niemals verlassen. Ich bin bei dir alle Tage bis an das Ende deines Lebens. Und dann das Gebet, lieber Gott, danke dir, dass du uns hältst, dass du uns bewahrst, dass du uns führst und auf dem rechten Weg, auf die rechte Straße und bring uns ans Ziel, egal wie das geht, wie das funktioniert. Ganz besonders meine Freunde, die jetzt diese Predigt hören, Gott sei mit ihnen und segne sie in Jesu Namen. Amen.